Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Wussten Sie eigentlich, wie viele Psalmen vom verheißenen Messias sprechen? Nein? Das umfangreiche Werk von Norbert Lied mit dem Titel Messianische Psalmen nimmt Sie mit hinein in die hochinteressante Prophetie der Psalmen im Alten Testament und lässt uns staunen über deren exakte Erfüllung. Unentbehrlich für jeden, der sich für Prophetie interessiert. Hören Sie selbst, was diese Psalmen über Jesus und Israel zu sagen haben. Heute hören Sie die Auslegung von Psalm 16. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Psalm 16, was der Herr vor Augen hat. Ein Miktam von David. Bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihre Namen auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Meschschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Einleitung. Psalm 16 spricht, circa 1000 Jahre vor Christus, bereits von der siegreichen Auferstehung Jesu in Vers 9 und 10. Hinsichtlich der Auferstehungswahrheit sagte jemand treffend, je überzeugter vom leeren Grab gepredigt wird, desto voller die Kirchen. Mit einem toten Theologen Jesus kann man keine lebendige Gemeinde bauen. Paulus erklärt aufgrund von Psalm 16, dass David nicht von sich selbst sprach, sondern von Jesus. Denn David freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte und wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. Apostelgeschichte 13, die Verse 36 und 37. Diese Tatsache hebt auch der Apostel Petrus hervor, indem er sagt, da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Apostelgeschichte 2, die Verse 30 und 31. Psalm 16 ist daher eine ausdrucksstarke Prophetie auf Jesus. Nicht David, sondern Christus ist das Hauptthema. Lassen Sie uns also hinter den Worten Davids den Geist Jesu sehen und einiges daraus lernen. Der messianische Bezug. Nach dem ersten Kommen des Herrn, seinem Tod und seiner Auferstehung, wird diese Wahrheit aus Psalm 16 im Neuen Testament zweimal erwähnt. Einmal von Petrus in seiner Pfingstpredigt, in Apostelgeschichte 2, die Verse 24 bis 37. Und das andere Mal von Paulus in der Synagoge von Antiochia in Pisidien. Apostelgeschichte 13, die Verse 35 bis 39. Den Tod vor Augen. Bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Psalm 16, die Verse 1 und 2. Diese Verse geben uns Antwort auf die Frage, was wirklich wichtig ist, um leben und sterben zu können. Leider sehen viele das, was sie verloren haben, erst im Angesicht des Todes. Eine der schlimmsten Sünden, die ein Mensch begehen kann, ist meines Erachtens die, sein Leben zu verplempern, indem er einfach dahin lebt, ohne zum wahren Sinn des Lebens durchgedrungen zu sein. Stellen wir uns einmal vor, wir lägen auf dem Sterbebett und hätten noch Gelegenheit, über unser Leben nachzudenken, Rückblick zu halten. Was würden wir sehen? Was würde uns für die vor uns liegende Ewigkeit wichtig sein? Jemand anders stellte diese Frage so: Welchen Wert hat unser Leben, wenn es ein damals wird? Bewahre mich, o Gott, sagt Vers 1. Sind wir bewahrte Wege gegangen? Oder ist unser Leben in vielen Dingen verkehrt und unbefriedigend verlaufen? Welche Entscheidungen haben wir getroffen? In welche Fallen der Sünde sind wir getappt? Welche Verluste haben wir erlitten und welche Verluste haben wir anderen zugefügt? Wie viel haben wir versäumt? Was bereuen wir, getan zu haben? Denn ich vertraue auf dich, sagt Vers 1. Haben wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt? Oder haben wir das Leben selbst in die Hand genommen? Wohl uns, wenn es das Vertrauen ist, das angesichts des Todes nicht scheitert. In der Zeit, als ich mich mit diesem Thema befasste, heiratete der niederländische Prinz Johann Friso seine Mabel. Der Pastor, der die Trauung hielt, fragte den im Ausland lebenden Prinzen zuvor per Brief, was Gott ihm in seinem Leben bedeute. Die Antwort verwendete der Geistliche dann in seiner Traupredigt in Delft. Der Prinz, der Flugzeugtechnik studierte und Pilot ist, hatte sinngemäß geantwortet, der Glaube an Gott sei für ihn so wichtig wie die Instrumente im Cockpit seines Flugzeugs. Auf diese Instrumente sei selbst bei schlechter Sicht Verlass. Man könne ihnen hundertprozentig vertrauen. Sie hielten einen auf dem richtigen Kurs und sorgten für eine gute Landung. Seine Hochzeit sei eine Art Zwischenlandung auf dem weiteren Weg mit Gott. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, sagt uns Vers 2. Sie, lieber Leser, haben in ihrem Leben vielleicht schon vieles gesagt, aber es bisher versäumt, das Wichtigste zu sagen. Sie haben sicherlich schon viele Entscheidungen getroffen, auch weitreichende mit entsprechenden Konsequenzen. Aber haben Sie die Entscheidung, auf die es letztlich ankommt, schon getroffen? Es gibt für mich nichts Gutes außer dir, sagt Vers 2. Ist das wirklich wahr und nicht ein bisschen übertrieben? Es gibt doch so viele gute Dinge im und für das Leben. Das ist richtig. Vieles ist begehrenswert und auch nicht verkehrt. Es ist somit auch nicht verboten, danach zu trachten. Aber was ist das Beste, das alles andere an die zweite Stelle rückt? Das so gut ist, dass alles andere im Vergleich dazu schlecht erscheint. Asaf bezeugt in Psalm 73, Vers 25, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das höchste Gut ist das, was Jesus gibt. Vergebung der Sünden durch sein Blut, ewiges Leben durch seinen Tod, ewige Gerechtigkeit durch seine Auferstehung, ein Zuhause bei Gott, dem Vater, weil er dort ist, um uns eine Stätte zu bereiten. Was gibt es hier auf Erden, das diesem herrlichen Gut vergleichbar wäre? Wer dieses nicht hat, spürt tief in seinem Herzen, dass ihm etwas fehlt. Die Trennung vor Augen. Die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihre Namen auf meine Lippen nehmen. Psalm 16, die Verse 3 bis 4. Der Geist Jesu, der in David war, wusste bereits, dass es zwei Gruppen von Menschen geben würde. Eine, die Jesus ablehnt, das Wort vom Kreuz als Torheit betrachtet, sich darüber aufregt oder gleichgültig daran vorbeilebt. Unter diesen Menschen sind manche, die sich vielleicht zunächst für das Evangelium interessierten, gar Sympathie zeigten, aber doch keine Entscheidung für Jesus trafen. Die andere Gruppe nimmt die Erlösung glaubend für sich in Anspruch, setzt ihr Vertrauen auf Jesus und bezeugt: Du bist mein Herr. Diese Letzteren werden zuerst genannt in Vers 3, weil Gott nicht will, dass jemand verloren geht. Sie werden als Heilige betitelt. Das sind nicht Menschen mit einem Heiligenschein oder solche, die die Kirche heilig gesprochen hat. Es sind auch nicht Menschen, die anscheinend tadellos und perfekt leben, sondern Menschen, die von Gott heilig gemacht sind, weil Gott sie in dem heiligen Leben Jesu sieht, das dieser geführt hat. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, sagt uns 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Die Bibel sagt, dass Menschen, die Jesus im Glauben angenommen haben, ihn gleichsam angezogen haben, so wie man ein neues Kleid anzieht. Das alte Kleid wurde aus und das neue angezogen. Heiligung bedeutet auch abgesondert sein. Solche Menschen sind von Gott, von allen anderen aus und für das Himmelreich abgesondert worden. Sie werden auch als Edle bezeichnet, weil ihre Sünden durch die Vergebung, die in Jesus geschehen ist, abgewaschen sind. Diese Menschen sind vom Sünder zum Edlen, vom Bürgerlichen zum Königskind geworden. Heilige werden auch als Menschen bezeichnet, an denen Gott sein Wohlgefallen hat. In Bezug auf Jesus hat der himmlische Vater einmal gesagt in Matthäus 17, Vers 5, »Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Auf den sollt ihr hören. Jeder, der auf Jesus hört, wird gleich ihm vor Gott wohlgefällig. Allen anderen aber ergeht es im wahrsten Sinne des Wortes dreckig.« Wie es uns Vers 4 verdeutlicht. Der Psalm spricht auch von den Schmerzen, die die Sünde zufügt. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. Was ist mit diesen anderen Göttern gemeint? Epheser 5 gibt uns eine Antwort. Wir lesen dort in Kapitel 5, Vers 5, »Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes.« Was haben Unzucht, ein unreiner Lebenswandel und Habsucht nicht schon an Schmerzen, Gewissensbissen und Tränen verursacht? AIDS und andere Krankheiten können eine Folge der Unzucht sein. Die unzähligen Scheidungen, das Leid von Kindern, finanzielle Nöte und so weiter sind nicht selten auf Unzucht, Ehebruch und Habsucht zurückzuführen. Habgier, Größenwahn und unlautere Machenschaften der Banken führten zur verheerendsten Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Habsucht gehört nach Jakobus Kapitel 5, die Verse 1 bis 6, zu den deutlichen Zeichen der Endzeit. Vergleichen Sie dazu auch 2. Könige Kapitel 5, die Verse 20 bis 27. Der schlimmste Schmerz aber wird in der Ewigkeit diejenigen treffen, die sich ohne Vergebung einem lebendigen und heiligen Gott gegenüber verantworten müssen. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen. Psalm 16, Vers 4. Jesus ging und geht mit der Sünde keinerlei Kompromisse ein. Er freut sich jedoch über jeden Menschen, der seine Schuld eingesteht und damit zu ihm kommt. Ich glaube, dass Vergeben eine der schönsten Beschäftigungen Jesu ist. Aber wir müssen auch wissen, dass es ohne Vergebung keine Gemeinschaft mit ihm gibt. Noch ihren Namen auf meine Lippen nehmen. Psalm 16, Vers 4. Bei Gott nicht bekannt zu sein, ist das Schlimmste, was es gibt. Wehe, wenn er einst sagen muss, ich kenne dich nicht. Manche werden einzuwenden versuchen, aber Gott, ich habe von dir gehört. Ich bin auch in die Kirche gegangen und hatte Sympathie für das Christentum. Mir war auch immer klar, dass Jesus gelebt hat und etwas ganz Besonderes war. Ich bin ja auch aus diesen Gründen konfirmiert worden und habe christlich geheiratet. Und in der Bibel habe ich auch ab und zu geblättert. Zudem waren meine Eltern aktive Christen. Warum sagst du jetzt, dass du mich nicht kennst? Und der Herr wird antworten, weil dein Name nicht im Lebensbuch des Lammes steht, bist du bei mir nicht registriert. Weißt du noch jene Kinderstunde, jene Evangelisation, jenes evangelistische Buch, jene Predigt? Du bist gleichgültig an meinem Liebesangebot an Jesus Christus vorbeigegangen. Deshalb musste ich dich aus dem Lebensbuch austilgen. Die Bibel spricht in Hebräer 12, Vers 23 über die Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Wissen Sie, ob Ihr Name dort steht? Diese Trennung zwischen solchen, die im Lebensbuch eingetragen sind, und solchen, die es nicht sind, wird prophetisch unter anderem in folgenden Schriftstellen deutlich gemacht. In 1. Samuel Kapitel 25, Vers 29, in 2. Samuel Kapitel 23, die Verse 5 bis 7, in 2. Könige Kapitel 10, Vers 23, in Psalm 68, Vers 2 und Vers 4, in Matthäus Kapitel 25, Vers 46, in Richter Kapitel 5, Vers 31, in Psalm 37, die Verse 7 bis 11 und in Offenbarung Kapitel 20, Vers 15. Die Verheißung vor Augen. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Meschschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Psalm 16, die Verse 5 bis 6. Die Verheißung der Zukunft dieser Welt liegt in Israel. In erster Linie ist es dieses Land, das dem Herrn Jesus als Erbe gegeben ist. Und in zweiter Linie die ganze Welt. Die Meschschnüre sprechen von Landesteilen, die gemessen und durchs Los verteilt wurden. Und Israel wird als das Teil des Bechers Gottes bezeichnet. Der Prophet Zacharja sieht, wie Jerusalem und der Tempel mit einer Meschschnur gemessen werden. Darum, so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Heerscharen, und die Meschschnur soll über Jerusalem ausgespannt werden. Zacharja 1, Vers 16. Vergleichen Sie dazu auch Offenbarung Kapitel 11, die Verse 1 und 2 und Psalm 108, die Verse 6 bis 14. In Joel Kapitel 2, Vers 7 heißt es, Herr, blicke mitleidig auf dein Volk und gib nicht dein Erbteil der Verhöhnung preis, so dass die Nationen über sie spotten. Wozu soll man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Und in Joel Kapitel 4, Vers 2 wird beschrieben, wie der Herr am Ende der Tage für sein Erbteil streiten und die Nationen richten wird. Wir lesen dort, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben, und mein Land haben sie geteilt. Israel ist der Mittelpunkt der Erde, Jerusalem der Mittelpunkt Israels. Hesekiel Kapitel 5, Vers 5. Im messianischen Reich wird der Tempel der Mittelpunkt Jerusalems sein und der Mittelpunkt des Tempels wird der Thron des Messias sein. Gerade deshalb wird Jerusalem mehr und mehr zum Zentrum der negativen Reaktionen der Völker. In 2. Chroniker Kapitel 20, Vers 11 lesen wir, siehe da, sie vergelten es uns, indem sie kommen, um uns aus deinem Besitz zu vertreiben, den du uns zum Besitz gegeben hast. Vergleichen Sie dazu auch Psalm 83, Vers 5. In der Endzeit wird das Teil seines Bechers mit Jerusalem im Zentrum zur Taumelschale des Gerichtes für alle Völker ringsum. Dies lesen wir in Zacharja 12, die Verse 1 bis 3. Der Herr wird sich sein Erbteil nicht von den Nationen streitig machen lassen. Er hat sein Land und Volk vor Augen. Dies sagt uns 2. Chroniker Kapitel 7, die Verse 15 und 16. Und dieses Ziel wird er erreichen. Er wird kommen, das Land in Besitz nehmen, sein Volk retten und von Jerusalem aus herrschen, sagt uns Psalm 110, Vers 2. Das Wunderbare ist, dass darüber hinaus jeder, der die Verbindung mit Jesus eingeht, auch zu seinem Erbteil wird und zudem ein Miterbe Christi. Die Wiedergeborenen werden in das Erbe des Reiches Gottes entrückt, dieses in Besitz nehmen und mit ihm wiederkommen, um zu regieren. Dies sagt uns 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 13 und 2. Timotheus Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Den Herrn vor Augen. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Psalm 16, die Verse 7 und 8. Wie oft hatte Herr Jesus auf Erden die Nächte im Gebet verbracht? Er hatte den Vater bis zu seinem Ende am Kreuz alle Zeit vor Augen. Johannes Kapitel 5, Vers 19 sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Jesus wusste um den Beistand seines Vaters und zweifelte keinen Augenblick daran. Ja, er ging in diesem Bewusstsein in den Tod. Es würde uns allen zweifellos viel besser gehen, wenn wir den Herrn alle Zeit vor Augen hätten, wenn wir unseren Blick nicht immer wieder auf andere Dinge lenken würden. Jesus sprach in Johannes 8, Vers 38, ich rede, was ich bei dem Vater gesehen habe. Auch ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Hören wir wie Jesus auf den himmlischen Vater. Lassen wir uns innerlich wachrütteln, denn wir eilen der Nacht der Heilsgeschichte entgegen. Sicherlich wären wir in der Vergangenheit oft nicht gestrauchelt, wenn wir den Herrn vor Augen gehabt hätten. Wenn wir nach seinem Rat gefragt und gelebt, mehr gebetet und in seinem Wort nach seinem Willen geforscht hätten. Die Auferstehung vor Augen. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt, auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Psalm 16, die Verse 9 bis 10. Jesus wusste, dass er auferstehen würde. Deshalb sagte er den Jüngern in Matthäus Kapitel 20, Vers 19, sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen, und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Der Herr hat die Verwesung nicht gesehen. Er ist nicht im Totenreich geblieben, sondern als erster Mensch ins Vaterhaus eingegangen. Der Tod hatte keine Macht über Jesus. Er konnte den Herrn des Lebens nicht festhalten, sondern musste ihn freigeben. Petrus bezieht sich in seiner Pfingstpredigt auf Psalm 16 und erklärt in Apostelgeschichte 2, Vers 24, ihn hat Gott auferweckt, indem er die Bande des Todes löste. Wie es denn unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde? Die Ewigkeit vor Augen. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Psalm 16, Vers 11. Wo ist der Weg des Lebens? Im Gegensatz zu Religionsstiftern und Philosophen bleibt uns Jesus die Antwort nicht schuldig. Er sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Weg des Lebens besteht nicht darin, dass man sich in die Luft sprengt oder sonst wie zum Märtyrer wird, eine Audienz beim Papst bekommt, Gebote, Riten und religiöse Traditionen erfüllt, Wallfahrten zu bestimmten Orten unternimmt, ein Einsiedlerdasein führt oder ins Kloster geht. Der Weg des Lebens ist allein in der Person Jesu zu finden und kann nur in ihm betreten werden. Gott selbst weist mit aller Deutlichkeit und Dringlichkeit auf Jesus, was sich in den Worten von Jesaja 30, Vers 21 zusammenfassen lässt. Wir lesen dort, dies ist der Weg, den geht, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Wo finde ich die Freude in Fülle? Nur bei ihm. Als der verlorene Sohn nach Hause kam, herrschte Freude. Wir lesen in Lukas 15, Vers 24, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. In Psalm 68, die Verse 2 bis 4, lesen wir, es stehe Gott auf, dass seine Feinde zerstreut werden und die ihn hassen, vor ihm fliehen. Wie Rauch vertrieben wird, möge er sie vertreiben. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so müssen die Gottlosen vergehen vor Gottes Angesicht. Die Gerechten aber sollen sich freuen und fröhlich sein vor Gottes Angesicht und mit Freuden frohlocken. Wahre, tiefe und bleibende Freude finden wir nur in der Begegnung mit Jesus. Durch Jesus zurück zu Gott, das ist der Weg nach Hause, der Weg zur Freude. Alles andere sind Fluchtwege. Menschen, die den Weg zum Vaterhaus gefunden haben, werden das liebliche Wesen Gottes erfahren und zu seiner Rechten stehen ewiglich. Sie werden ohne Ende bei ihm wohnen und es wird ihnen niemals langweilig. Man kann liebliches Wesen zu deiner Rechten auch mit Liebeserweise zu deiner Rechten übersetzen. Das heißt, dass wir in den ununterbrochenen Genuss des ganzen Reichtums der Liebe Gottes kommen. Gottes Sohn befindet sich zur Rechten Gottes. Er ist der Beweis der Liebe des Vaters zu den Menschenkindern. Die Erlösten werden dem Sohn zur Seite gestellt werden und von Ewigkeit zu Ewigkeit an dieser Liebe teilhaben. Die Gerechtigkeit vor Augen. Sowohl Petrus als auch Paulus haben das mit ganzer Hingabe verkündigt. Petrus fährt im Blick auf Psalm 16 in seiner Pfingstpredigt fort: David, er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. So erkenne nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Dies lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 29, Vers 32 und die Verse 36 bis 38. Und Paulus hebt zum selben Thema die Gerechtigkeit hervor, die durch Jesus zustande kommt. Wir lesen in Apostelgeschichte 13, die Verse 37 bis 39. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. So sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Ein Christ fragte einmal einen Medizinstudenten, der ein Anhänger einer orientalischen Religion war, wer seines Erachtens die hervorragendste Persönlichkeit aller Zeiten gewesen sei. Der Student erwiderte: Ich bin sicher, dass Jesus von Nazareth die hervorragendste Persönlichkeit ist. Der Christ fragte weiter: Wen halten Sie für den bedeutendsten Lehrer? Auch darauf antwortete der junge Mann: Jesus von Nazareth. Auf die letzte Frage: Wer hat Ihrer Meinung nach von allen Menschen das vollkommenste Leben geführt? Erwiderte der Student sogleich: Jesus von Nazareth. Dieser Student erkannte Jesus an, ohne jedoch an ihn als den Sohn Gottes zu glauben. Und das genügt nicht. Auf die persönliche Entscheidung für Jesus kommt es an.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten die Auslegung von Psalm 16 aus dem Buch Messianische Psalmen von Norbert Lied. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.